Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit. Mein Name ist Jürgen Baldauf und meinen heutigen Gast muss ich wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen. Sein Vorname Otto reicht und die meisten Pfarrangehörigen wissen, mit wem ich heute zusammensitze. Er ist ein liebenswertes Original, ist schon seit Jahrzehnten in der Pfarrei sehr aktiv, auch heute noch. Und das mit 77 Jahren. Ohne ihn würde die Pfarrei wahrscheinlich auseinanderfallen, weil er schon so viel repariert hat und wieder in Gang gesetzt hat. Jeder kennt seine direkte, oberpfälzische Art, manchmal etwas derb, aber immer ehrlich. Herzlich willkommen, Otto Held. Schön, dass wir heute beieinander sind und du dich für dieses Interview bereit erklärt hast.
Grüß dich, Jürgen. Ja, es ist ja ganz ungewöhnlich, dass ich da hocke vor so einem Mikrofon und da habe ich ein wenig Muffe schieben.
Ja, ich weiß.
Ich hoffe, dass es gut ausgeht.
Das wird bestimmt. Ja, erzähl doch mal, ich habe gerade schon gesagt, du bist seit Jahrzehnten in der Pfarrei. Wie ist es damals losgegangen? Wie bist du in die Pfarrei gekommen?
Ja, eigentlich gehört unsere Straße schon immer zur Heiligen Dreifaltigkeit. Wenn wir am äußersten Sprengel der Dreifaltigkeitspfarrei gewesen sind und später ist dann der Sonnenwinkel, der Geizkronenwinkel dazu gekommen, hat meine Mutter immer gesagt, der ist dann später zur Heiligen Familie zugeschlagen worden, der Geizkronenwinkel. Und natürlich haben wir einen weiten Weg gehabt, verhältnismäßig weit, also 15 Minuten, unter 15 Minuten geht gar nichts, da noch zur Kirche gekommen.
Und was ist der Geizkronenwinkel?
Das ist der Sonnenwinkel, der gehört ja jetzt wieder zur Dreifaltigkeit und da hat meine Mutter Caritas gesammelt und wenn es da hieß, hat sie mal ein Zehnerl gekriegt und die anderen haben gesagt, sie haben jetzt gerade kein Geld da. Da ist meine Mutter nochmal hingelaufen, hat vielleicht 20 Pfennig gekriegt und dann hat meine Mutter den Namen geprägt, da unten für das Eck, Geizkronenwinkel.
Okay, und wo befindet sich das? Das Geizkronenwinkel?
Der Geizkronenwinkel, wenn man Richtung Kümmersbruck fährt, auf der linken Seite, bevor man also über die Brücke fährt, zur Leopoldkaserne hin. Und da ist also auf der linken Seite sind so kleine Häuser gewesen. Das war der Geizkronenwinkel. Ja. Und die haben eigenartigerweise auch zur Dreifaltigkeit gehört. Ja. Und die Schlachthausstraße und die Trauthammerstraße auf der linken Seite, stadteinwärts, die haben zum Martin gehört.
Ah ja,
und kehren heute noch zum Martin.
Ja, das haben wir ja oft, dass Straßen tatsächlich die eine Straßenseite auf Dreifaltigkeit kehrt und die andere richtig, auf Martin.
Ja.
Fürstermeisterstraße zum Beispiel ist ja auch so.
Die Fürstermeisterstraße kann das auch sein,
ja. Ja.
Und da war immer das geteilt, wenn man einen Kumpel auf der anderen Seite gehabt hat, der hat nach St. Martin laufen wollen und wir sind halt dann Richtung Dreifaltigkeit gelaufen. Und das war, ja, ich habe schon immer dazu gehört, meine Mutter hat mir in der Richtung auch zum Rosenkranz mitgenommen, auch wenn es langweilig gewesen ist. Ich bin hin und her gerutscht auf der Bank und meine Mutter hat gebetet und gebetet, weil es halt nach dem Krieg war. Da ist er selbst beim Rosenkranz die Kirche ziemlich gut besucht gewesen.
Ja. Und Ministrant bist du ja dann, hast du gesagt, ab ja, 1955 geworden, glaube ich.
Nein, genau weiß ich nicht, zwischen 54 und 55. Ja. Also in Kolmar habe ich nicht mehr erlebt. Also Kolmar ist tödlich verunglückt, das war der Kaplan, der mit seiner Quickie da bei der Holland Dreifaltigkeitskirche, da ist er tödlich verunglückt. Also der war schon tot, der war schon eingeräumt und dann habe ich also unter Gutmann, sind wir quasi mit Lasso eingefangen worden.
das war auch ein Kaplan?
Das war der Kaplan, richtig. Und der war ja sehr streng auch mit uns und der hat uns dann die lateinische Messe, also die lateinischen Gebete, die hat der Ministrant damals kennen, haben ein Stufengebet und dann ein Suscipiat und dann ein Stufengebet nochmal zu der Kommunion. Und dann hat er uns das zur Aufgabe gemacht, dass wir das erlernen und wer es nicht gelernt hat, hat eine zweite Chance gekriegt. Und die zweite Chance war er dann, wenn er es dann nicht gekannt hat, nach Raum gehen können, dann war es aus und vorbei. Ja, da war er konsequent.
Ja, also ja. Unglaublich, heute darf man keinen Ministranten mehr wegschicken, ja. Gell? Aber
da
waren damals.
Wir da und dann waren wir eine bescheidene Anzahl von 18 Ministranten bloß. Die 18 Ministranten, die haben natürlich unter der Woche waren also zwei Messen in der Früh und dann, wenn Ferien gewesen sind, war am 8. natürlich auch was zum Ministrieren. Gell. Um 6:45 und um 7 Uhr waren also die Messen, war mir als Schüler ministrieren haben. Eine Woche, der Samstag eingeschlossen. Gell. Und am Samstag war keine Gnade. Gell. Das ist also genauso, wir sind in die Schule gegangen und haben ministriert vorher. Und also um 6:45 sind wir angegangen nochmal zum Essen, zum Frühstücken und dann nochmal den weiten Weg, eventuell in die Lupertschule oder in die Dreifaltigkeitsschule später. Und da, ja, wir haben alle überlebt, es hat keiner sterben müssen, in der eiskalten Kirche. Und die erste Heizung ist reingekommen, glaube ich, 1962. Da hat sich der Bohrenschlegel Sepp, das war ein Kaplan, der sich technisch hervorragend bewährt hat oder helfen hat können. Der hat also da immer umeinander gemurkst, wenn irgendwo ein kurzer drin war oder sowas. Weil das waren elektrische. Die sind also dann, ja, manchmal geknistert und manchmal sind sie wirklich kaputt gegangen. War nicht ausgereift, das System. Aber der Strom war billiger wie heute.
Wie heute, ja. Ja, weil, ich sag mal, jetzt war ja gerade der Winter, jetzt sind wir gerade im Februar 23, der Winter, wo wir Angst gehabt haben, dass wir defrieren müssen, weil wir es nicht erheizen können wegen Gasmangel. Und die Kirchen sind ja trotzdem auch einigermaßen runtergekühlt worden und nicht so geheizt worden wie die Jahre davor. Und da haben die Leute schon Angst gehabt, dass sie defrieren. Damals war es immer so.
Und da war es eiskalt, jawohl. Ja. Und bei jedem Mund hat man halt gesehen, oder mal, weil der Dampf auch gegangen ist, weil eben die Kälte in der Kirche war. Gell. Mhm. Und dann hat es auch keine Sitzpolster gegeben, da war die eiskalte Bank. Gell. Und was also nur gewesen ist, dass die Leute haben so Wachsstöckchen gehabt. Das sieht man heute nicht mehr, aber ich habe es drunten gesehen, in Altöding, da verkaufen sie noch. Also das sind so zusammengebogene Kerzerl, wo man so nachbiegen kann, so Wachsstückchen, hat man gesagt. Da habe ja früher jedes Kind zur Firmung gekriegt oder zur Erstkommunion, in Vorkriegszeiten. Und die haben sie dabei gehabt und da haben sie sich natürlich auch ein wenig gewärmt dran.
Na, aber viel Wärme ist da wahrscheinlich nicht weggegangen von den kleinen Kerzen.
Ja, vom Kerzerl ist dann schon, da hängt drüber halt noch das Kinder. Ja. Und als Ministranten haben wir natürlich auch, da ist ein Thermobehälter da, wenn so zwar Wein und Wasser, der Wein natürlich nicht eingefroren, aber das Wasser eingefroren und dann waren so Thermobehälter. Und wenn wir dann zu der Opferung gegangen sind, da waren wir direkt erleichtert, weil wir uns da Wärme haben können an den Kasten.
Ja. Das weiß ich noch, der Pfarrer Bartmann, wie ich zum Ministrieren angefangen habe, da war auch noch so ein kleines Kastel, so ein Wärmekastel da, wo der Wein und das Wasser tatsächlich drin gestanden sind. Das gibt es heute nicht mehr, aber unter dem Pfarrer Bartmann, wie ich ministriert habe, hat es das noch gegeben. War wahrscheinlich anders als das damals, aber war tatsächlich noch da.
Wo es auch noch gewesen ist, auf dem Altar ist die Hürensonne aufgestanden. Eine Hürensonne, weil es einfach so kalt war. Und der Frieser, der Pfarrer, also das war ja ein Studienrat, der hat also vom Krieg her Leiden gehabt und der hat sich immer winden müssen, weil den immer irgendwelche, ich weiß nicht, waren das Bleiungen, jedenfalls hat man gemerkt, dass es im Bauch umgeht. Und die Franzosen, die waren ein bisschen Dreckhund auf Deutsch gesagt und sind nicht recht kavaliersmäßig umgegangen mit den deutschen Kriegsgefangenen, haben sie am blanken Boden liegen müssen, in der Scheune oder in einer Tänne oder was. Und da hat er auch umeinander gelegen und da hat er so sein Leiden geholt. Und der hätte wahrscheinlich gar nicht weiter zelebrieren können bei der Kälten, wenn er nicht Sonne gehabt hätte, Strahlsonne.
Es waren eh damals deutlich mehr Priester als heute,
oder? Ja, freilich. Ja, es waren ja 5 Priester, 2 Kapläne und 2 Religionslehrer und der Pfarrer. Der Pfarrer Recht und der Dr. Schnittmann und der Frieser, Josef Frieser und dann der Gutmann und der Bohrenschlegel zu der Zeit, wo ich mal angefangen habe. Und da war ja der Vater auch dabei.
Ja, das ist richtig, genau.
Ein bisschen später.
Es waren, ja, hast du ja vorhin schon gesagt, 3 Messen in der Früh. Ja. Ja, und zum Teil, hast du mir im Vorgespräch erzählt, auch an den Seitenaltären.
Richtig, die Seitenaltäre. Und ein großes Erlebnis war damals so ein ukrainisch Unierter. Und der hat einen ganz anderen Messritus gehabt. Und wir haben natürlich nicht gewusst, wie das geht da von dem, aber jedenfalls hat er dann die Wandlung schon nach vorn gehalten, weil früher ist ja die Wandlung bzw. der Pfarrer nicht mit dem Gesicht nach vorne gestanden, sondern mit dem Rücken hat der zum Volk gestanden. Das der Raum mal erwähnen, weil das wissen die Leute nicht.
Gell? Ja, das ging ja dann erst nach dem
Konzil.
Nach dem Konzil. Konzil ist das dann umgeändert worden.
Und der hat dann die Wandlung nach vorn gehalten. Allerdings am Seitenaltar, am Hauptaltar haben sie, so viel ich weiß, nicht zelebrieren lassen. Das kann natürlich sein, dass ich da nicht richtig bin. Und der hat dann immer gesagt, Klinger! Und dann haben wir dann Klingel gemeint. Und das ist ja viel geklingelt worden bei denen seiner Messe. Klinger, hat er gesagt. Das vergiss ich nie, weil das so eine eigenartige Sache war.
Und du hast gerade vorhin schon mal gesagt, ihr seid, habt doch ein Stückel, also du hast ein Stückel gehabt zur Kirche und hast dann einmal sogar mit der Polizei
richtig
Kontakt bekommen auf dem Weg in die Kirche, weil du früh unterwegs warst.
Ja, wir waren da ist der Meiler Martin, der ist also nebenan gewesen und wir sind zu zweit dann marschiert Richtung Dreifaltigkeitskirche und da war die Beleuchtung, waren ja so billige Gaslaternen, billige vielleicht nicht, aber Gaslaternen, die halt schäbiges Licht verbreitet haben. Und es war Winterzeit und dann ist der VW in Blau neben uns gestanden, sind wir ganz erschrocken und dann haben sie gesagt, wo geht's denn hin, Baum? Dann haben wir gesagt, zum Ministrieren. Dann haben sie ein wenig blöd geschaut und haben sie uns laufen lassen. und ein Engländer ist einmal gekommen, auch in der Dunkelheit, und wollte also in den Schlachthof rein. Wir sind am Schlachthof vorbeigegangen, der jetzt angerissen worden ist. Und hat dann gesagt, wo ist Bahnhof? Wo ist Bahnhof? Und der wollte aber der Einige in den Schlachthof, aber der war zugespielt. Ja,
da war er für den Bahnhof aber ein Stückchen falsch.
Ja, da war ein Stückchen falsch.
Ja, was ist aus deiner Sicht aus der Zeit nur zum Verzollen? Was war da, wo man sagt, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen oder das war ganz eine besondere Geschichte damals?
Also wir... Mein Kumpel und ich, der Meiler Martin, wir sind halt dann oft auch vor verschlossenen Schranken gestanden. Weil es ist ja ins Fühltal eine Bahn gegangen, eine Lokalbahn, und es ist eine nach Kastlasse gegangen und es sind Güterzüge gefahren und dann war auf der anderen Seite auch mehr los, also Richtung Schwandorf und Richtung Nürnberg. Und der Schrankenwärter, das war so ein Heiserl da, der ist drin gesessen und die Schranken und die Kurbelt. Und an Martin ist einmal passiert, mir nicht. Er ist rübergegangen und wollte also in der Früh um 6:45 seine Messe ministrieren und hinter ihm ist der Zug vorbeidonnert und der hat geschlafen in seinem Wärterhäusler. Und das hätte also schief gehen können. Und die Sandstraße, da hat er mal so ein Blitzglatteis gehabt und die Sandstraße, da geht es aufwärts. Und wir haben nicht gewusst, wenn wir da raufkommen sollen. So glatt wurde, kannst du dir ja vorstellen. Und dann sind fast keine Leute in der Kirche gewesen, was ja zur damaligen Zeit auch ungewöhnlich war. Und was also auch mir heute noch gut in Erinnerung ist, die Rorates, die einmal um 7 waren und einmal um 6:45, die Rorates zur Abwendszeit. Und da war Omat ganz stark besetzt, der Kirchenchor. Und die haben da sehr gut gesungen. Und wenn man heute mal da den Kirchenchor einladen würde, unter der Woche um 6:45, war man ganz schon, aber nicht die ganze Woche. Gell. Und die waren, also die ganze Woche haben da nicht gesungen, aber oft dreimal in der Woche. Gell. Unglaublich. Und das war da kein Mensch mehr.
Gell. Unvorstellbar. Und auch um die Zeit zu singen. Ich meine, um die Zeit auch ist um die ja Zeit auch singen, für die Stimme. Und dann in der kalten Kirche.
Richtig.
Nicht ganz einfach zu singen.
Nein, aber die Leute haben das gemacht und da hinten, geil wie so wie von uns da, ist der alte Hofstädter gewesen. Der hat also im Ersten Weltkrieg einen Armschuss gehabt, ich glaube der rechte Arm war es. Und der hat dann als Lehrer immer die Hand halten müssen mit der linken, da ist er schreien können. Und der ist auch immer in den Kirchenchor gegangen zu der Zeit. Gell. Und der hat sich dann nicht aufhalten lassen, obwohl er ja schon angeschlagen war durch den Krieg. Aber das war einfach, das hat dazugehört gehabt.
Ja, es war auch die Beichte, hast du erzählt, damals eine ganz andere Nummer als heute, also viel mehr angenommen.
Richtig, und dann, wenn die Osterzeit war, dann hast du ja so zur rechten Zeit einreihen müssen. Und dann wurde es schlimm, du bist also dann in der Reihe gestanden und auf einmal ist der Priester aufgestanden und ist gegangen, weil er irgendwo hingemüßt hat. Und du hast dann praktisch umsonst da gestanden und hast dann schauen müssen, dass der Mann einen Beichtstuhl am Platz gekriegt hast. Gell. Das war auch. Und dann der Kaplan Gutmann, das war halt damals üblich, wenn er der Seegang gewesen ist, dann sind die stillschweigend zum Altar gegangen und dann die Patene, glaube ich, sagt man da, war die Hostie reingekommen ist und dann haben sie die Hand ans Herz da zu der Hostie und sind stumm gegangen. Also die haben, du hast das gerissen können, die haben keine Antwort gegeben. Die haben bloß so Kopf und die Hand an der Hostie gehabt. Das ist auch eigenartig. Und vorher, da haben wir erzählen lassen, da ist nur so alte Laternen da, haben die Laterne getragen. Die Ministranten, oft ist der Einsatz zum Versehen in der Nacht gewesen oder abends.
Und wird das geheißen Versehen?
Ja, Verseegang.
Ach, Verseegang.
Ein Verseegang war das, ja. Und heute fährt halt der Priester mit dem Auto hin und gibt also da die Sterbesakramente bzw. die Kommunion.
Ah, okay, ja. Das war das praktisch, die Krankenkommunion.
Das war die Krankenkommunion.
Oder das, was heute die Krankensalbung dann ist.
Das war der Verseegang.
Ah, jetzt. Was gibt es denn sonst noch Spannendes zu erzählen? Zum Beispiel, ich sag mal, du hast ja in der Zeit auch viele Menschen erlebt, die in der Pfarrei gearbeitet haben, die angestellt waren in der Pfarrei. Von den Mesner über die in Pfarrsekretärinnen. Gibt es da irgendwas, was zum Erzählen ist?
Ja, eine schöne Geschichte ist also das mit der Schwester Suso, das war ja die Pfarrsekretärin. Und die Schwester Suso hat also von Kaplan Bornschlegel ein bisschen, der hat sich mir ein wenig zynisch betrachtet, die ganze Sache. Und da war ein Rosenkranz, so viel ich weiß, war es ein Oktoberrosenkranz. Und der ist immer feierlich gewesen, auch mit Asperges, also mit Weihwasser, Asperges hat es geheißen.
Ja, kenne ich als Ministrant. Ja. Wenn dann mit, wir haben es als Ministrant immer die Klobürste genannt, der Pfarrer mit der Klobürsten. Ja. Durchs Volk rennt und alle nass spritzt.
Richtig. Und der hat also dann, da sind wir dahinter und die Schwester Suso ist die Pfarrsekretärin, ist ja 95 Jahre alt geworden. Der ist da hinten gestanden und dann hat er nur mal eingetaucht in den Eimer und hat ihr eine Ladung ins Gesicht lassen können. Und dann habe ich da so viel lachen müssen. Und dann hat meine Nachbarin, die Frau Zahn hat der geheißen, Gott hab sie selig, der hat dann keine Ruhe gegeben, ist zu meiner Mutter gerannt und hat dann wissen wollen, warum wir so gelacht haben. Auch der Herr Bornschlegel, der Kaplan Bornschlegel, hat viel lachen müssen, während wir da zurückgegangen sind, weil die Ladung Weihwasser da gekriegt hat. Die Suso, der hat mir mal Tatzen gegeben in der zweiten Klasse. War. Die Schwester Suso war auch Religionslehrerin.
Religionslehrerin und Pfarrsekretärin.
Und Pfarrsekretärin war es auch. Mhm. Und hat schwer geschwäbelt. Schwäbelt hat er, ist also bekannt gewesen. Ja, es war dann nicht so zimperlich. Der Gutmann als Kaplan, der hatte schon bei der Ohrwascheln und vor die Schmalzfedern. Die Schmalzfedern sind also die
immer an der Schläfe oder über die Ohrwascheln.
Er hat das schon geschäppelt. Und einmal hat der Martin ein Niespulver gestreut und hat er 100-mal schreien müssen: Ich darf kein Niespulver in der Sakristei streuen.
Also Lausbombwurz auch.
Ja, Lausbombwurz. Es hat dann einen Mesner Schmidt gegeben. Der Mesner Schmidt, der war dann bloß mehr, weil er in der Pension war oder in der Renten, war bloß mehr Aushilfsmesner. Und das Eigenartige an dem Mann war, dass er ein blaues und ein braunes Auge gehabt hat. Das vergieße ich nie. Und er war auch nicht zimperlich, wenn einer nicht gerührt hat, der Ministrant, da hast du also auf Zeiten gemessen, weil sonst hast du das Messprogramm schön lauf gekriegt. Also das weiß ich noch. Ich habe mir aber so sonst in guter Erinnerung, außerdem, dass er da konsequent war. Und das Patrozinium, zum Patrozinium waren früher ganz berühmte Prediger da. Und der Prediger, der eine war der Suso Braun und der andere war Dümmeck hat er geheißen. Der Dümmeck, das war ein Oberschlesier. Und der Pater Suso Braun war ein Österreicher und der war also ein bisschen gemütlicher. Mhm. Und dann war also die Sache, die ich noch gut in der Erinnerung gehabt habe, er hat also gepredigt vom Predigtstuhl aus, also nicht von vorn von Anbau, sondern vom Predigtstuhl aus. Und dann hat er eine Predigt gehalten und wenn er so ins Volk reinschaut, hat er gesehen, dass da jemand, das hat er erzählt, das hat sich nicht in Dreifaltigkeit angespielt, aber es hat er bei der Predigt erzählt. Und weil er ins Volk reingeschaut hat, hat eine Frau bitterlich weinen sehen. Und dann hat er so gedacht, bei der Predigt kann er das in keinem Zusammenhang sein, niemals. Und dann hat er so gedacht, die Frau muss ich abfangen. Und dann hat er die Frau abgefangen und hat gesagt, jetzt sagen Sie mal, was war denn an meiner Predigt jetzt so weinerlich oder zum Weinen? Und hat gesagt, sie haben mich so an meinen gefreckten Geistbock erinnert und den ich gar nicht gern verloren habe. Und dann hat die ganze Kirche gebrüllt, das war ein einziger Aufschrei in der Kirche, weil er das erzählt hat. Und der Dümek, das hat vielleicht auch dein Vater erzählt, der hat ja dann, war eine Jugendpredigt, speziell für die Jugend, kann man sich gar nicht vorstellen, da war die Kirche voll. Mhm. Und dann hat er gesagt, es ist eine Jugendpredigt und nicht für die alten Leute. Und dann hat er nicht angefangen, bis die alten Leute gegangen sind. Gell? Mhm. Bis der letzte gegangen ist. Es sind immer noch alte Leute da, die haben nichts verloren in der Kirche. Gell? Und der Dümek hat sich ja über die Brüstung umgelegt, dass man durch der Fall der Glaube. Gell?
War dann damals nur die Kanzel?
Die Kanzel,
ja. Ja, genau.
Die Kanzel. Aber das war dann, da sind oben an der Kanzel sind da die Lautsprecher gewesen, aber die waren ungenügend. Gell?
Da ist die Frage, wie er das Alter definiert hat, wenn er sagt, Jugend predigt, ja, wo er da den Strich zum hat, bei welchem Alter?
Der Gesichter über 40, der hat er schon wahrscheinlich angesprochen. Naja, das waren so Originale und da war natürlich auch immer was geboten, da war die Kirche voll. Und das von St. Martin, ein alter Priester ist da immer gekommen. Und der hat sich überhaupt nicht halten können, wenn der so locker und witzig das erzählt hat, der hat dann auch gelacht. Gell.
Ja, so war doch früher einiges anders. Du hast ja auch gesagt, mit der Kommunion, das war damals noch anders als wie heute. Heute stellen wir uns ja mehr oder weniger chaotisch in einem Gang an und alle stürmen irgendwie nach vorn zur Kommunion. Ja. Und früher war das doch ein wenig anders.
Geordneter. Es hat also Zeiten gegeben, da war der Ministrant die Patene gehalten hat, also unter jedem kommunizieren ist die Patene gehalten worden. Die
Patene ist so ein Töller praktisch,
ja,
so
ein Töller, ne? Ja, und dann, dass also nichts passiert, wenn es nicht angenommen wird, und dann war ja keine Handkommunion, überhaupt keine, sondern das war immer Mundkommunion. Und der Frieser, also der Studienrat, den ist einmal eine Hostie ausgekommen. Und dann hat der die aufgehoben, sehr vorsichtig, hat auf Zeiten da, hat ein Tuch draufdeckt. Und der hat dann anschließend, so viel ich weiß, sind da Sühnegebete oder sprechen mein, weil er die Hostie runtergefallen ist. Und heute natürlich das Kommunizieren, das fast alle kommunizieren, das war gar nicht der Fall, weil die Leute, die haben ja beichten müssen vorher. Und heute sind die Leute 20 Jahre lang nicht mehr in die Kirche gegangen, so wie ich es auch schon erlebt habe. Da sagst du ja, der ist ja nie in die Kirche gegangen. Oder auch von unserem Kreis. Gell? Und dann auf einmal ist der beim Kommunizieren davon, gell? Beziehungsweise seine Frau.
Ja, das wird heute nicht mehr so streng gesehen, wie das früher war. Und hat ja auch gewisse Vorteile, dass man das nicht so streng mehr auslegt. Aber es ist natürlich spannend zu sagen, du hast die verschiedenen Welten ja erlebt. Also von damals, wie es immer weiter liberalisiert wurde über die Zeit hinweg.
Richtig. Und jetzt sind die Beichtstühle leer, es hat keiner mehr Sünden. Gell? Das ist das eine. Obwohl ja mir einmal jemand gesagt hat und mir selber sogar, wenn du heute eine gescheite Beicht hältst oder magst, dann hast du eine Erleichterung. Und mir ist dann selber so gegangen, dass ich einmal in die Pfarrei St. Martin gegangen bin, weil ich da was am Herzen gehabt habe, und dann ist mir einfach leichter gegangen. Ja. Das ist ein Beichtgespräch, das schaut also auf keinen Fall. Aber die Priester haben früher auch öfter beichten müssen. Gell. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein, weiß ich nicht.
Die sind alle 4 Wochen mindestens zum Beichten gegangen, zu einem anderen natürlich. Ja, und das ist... Hört man gar nicht mehr, dass ein Priester zum Beichten geht. Gell.
Und vielleicht kriegen wir es auch nicht mit. Das wissen wir nicht.
Ja, da hat es einen Schubach gegeben in Rieden drunten, der Schubach-Pfarrer. Der hat also aus der Familie ausgestammt, war der Vater evangelischer Pfarrer war. Und der hat gesagt, ist unbedingt, der hat dann die Seiten gewechselt, ist also vom evangelischen zum katholischen Pfarrer geworden. Und der hat also das Buß- und Sühne-Opfer bzw. Sakrament hat er der ganz hoch eingeschätzt und hat gesagt, weil die Lutherischen das nicht gehabt haben, hat darum die Seiten
gewechselt. Die Seiten gewechselt, ja. Jetzt hast du ja in der Zeit auch viel erlebt, was in der Kirche umgebaut worden ist oder verändert worden ist. Und du hast auch einmal persönlich den Schnitzer von unserem Hochaltar getroffen.
Richtig. Also zuerst einmal, was mir persönlich ein bisschen wehgetan hat, die ganzen Kirchenbänke herausgeworfen worden. Das sind ja alle aus Holz gewesen und nicht ein Untergestell aus Eisen, weil es jetzt ist, aus Metall, sondern die waren ja durchgehend Holz. Das war durchgehend Holz. Und das ist alles rausgerissen worden und der Boden war auch Holz, war halt da die Bänke gewesen sind, dass es nicht so kalt gewesen ist vom Boden her. Und das ist dann in der Renovierung 75 rausgekommen. Und der Schnitzer vom Hochaltar, der hat Schwarz geheißen. Der Schwarz, der war schon weit über 80, also gut über 80. Mit dem habe ich dann gesprochen einmal und das war sehr interessant. Da hat er gesagt, 4 Jahre hat er also hingearbeitet und er hat also dann da nur ein bisschen umeinander geschnitzt. Vor dem Hochaltar, da hat er also dann nur Verbesserungen gemacht. Und da ist der Kirchenpfleger gekommen und hat also die Rechnung präsentiert und der Kirchenpfleger hat die Rechnung zerrissen. Und dann war er so sauer und dann hat er gesagt, ich betrete diese Kirche nicht mehr. Aber die Jahrzehnte, die haben also seine Ansicht gemildert und dann ist er zu der Renovierung, zur ersten Renovierung 75, hat er sich dann herbeilassen und ist dann gekommen und hat dann nur an so einen Engel, den er am Flügel da vergessen hat, zu hinmachen. Und auch das Lamm war ein wenig unförmig geworden, hat er die Brust ein wenig egalisiert. Und hinten von meinem Onkel, da ist das Otto, also das hintere O vergessen worden, Held Otto, der hat bloß Held Otto eingeschnitzt, der Schnitzer damals. Und dann hat er das aufgezeichnet, aber hat es dann vergessen zum Schnitzen, das habe ich dann mit Farbe nachgemalt, das war ich aufgezeichnet. Und das war also dann das große Erlebnis mit ihm. Weil der hat ja dann, das habe ich nicht für Möglichkeiten, dass er damals, ja, die haben kein Geld gehabt und die Rechnung war doch denen zu überhöht und der schlaue Hansel oder geheißen, der hat dann die Rechnung zerfetzt.
Muss man sich auch mal vorstellen, für eine Arbeit, die 4 Jahre lang gedauert hat, richtig, weil wenn da dann richtig, die Rechnung zerfetzt wird, muss er auch von was leben.
Ja, und die anderen haben natürlich kein Geld gehabt. Die Pfarrei war ja arm zum Verrecken. Ärmer wie die Kirchenmaus.
Ja, wir waren ja eine arme Pfarrei damals.
Waren
ja damals so die.
Ja, das war ja die nasche Zeit, hat mein Vater immer gesagt. Die nasche Zeit. War ja keine Arbeit, aber gar.
Ja, wir waren es ja von Anfang an praktisch, die Zeit, also die Pfarrei, Dreifaltigkeit war von Anfang an
das war eine arme Pfarrei. Ja. Nach dem Ersten Weltkrieg und das war die nasche Zeit.
Ja. Ja, weißt du zufällig, hast du dich damals mit ihm unterhalten, weil es war ja in der Renovierung 75, wo auch diese, die himmlische Stadt, die hinten dran war am Altar, die ursprünglich ja mal mit geplant war oder mit angebaut war, dass die dann weggekommen ist, was der Schnitzer, der Herr Schwarz, dazu gesagt hat?
Ja, das himmlische Jerusalem.
Jerusalem, genau.
Ja, das ist dann weggekommen, aber er hat sich da nicht dazu geäußert. Aber mir persönlich hat es sehr leid getan, weil es ist bloß um die Vergoldung gegangen. Und die Vergoldung hat damals zusätzlich noch 50.000 Mark gekostet. Also mir, da sind da so Nischen gewesen, mir persönlich hat es sehr weh getan, weil in den Nischen da in die apokalyptischen Reiter eingesollt und nur eventuell was anderes und das ist also dann abgebrochen worden. Und da hat der Monsignore Meier gemeint, das Holz, das soll man verschieren auf den Johannesfeier. Aber das ist eine Sache, dein Vater war ja damit einverstanden, aber mir hat es also unendlich weh getan. Unendlich wehgetan, weil da das himmlische Jerusalem, die Burg, die Gottesburg, weil die abgerissen worden ist. Ja.
Irgendwann sind auch einmal neue Glocken gekommen und da hast du auch eine ganz lustige Anekdote dazu. mit dem Mesner und mit dem Pfarrer?
Ja, also die ersten, die Glocken sind bis auf eine, soviel ich weiß, im Krieg, ja, für Kanonen oder Granaten vergossen worden. Und ja, und die Kirchenglocken, die gleich nach dem Krieg raufgekommen sind, das war ein Notguss. Also an jedem Eck hat es also eine Gießerei gegeben, eine Glockengießerei. Einer von meinen brutalsten Zuhältern, die ich je eingespielt gehabt habe, das war ein Glockengießer zunächst. Weil die sind überall rausgeschossen, weil ja die Kirchen ihren Bedarf decken. Moment, da war überall bloß ein Bimmerl dran.
Vielleicht kurz zur Erklärung, der Otto, für die, die es nicht wissen, war im Zuchthaus angestellt. Ja, wie es immer nett nennt, das Zuchthaus.
Ja, man nicht sagen mehr, sondern in der Justizvollzugsanstalt. Und einer meiner brutalsten war also ein Glockengießer. Und das ist so misstönig gewesen. Und dann hat man gesehen, dass das ganz pressiert hat, weil die Buchstaben, die waren auch verschoben. Also da ist was draufgestanden in Latein. Und dann sind die nicht auf gleiche Höhe gewesen. Und die Buchstaben sind irgendwie auch durcheinander gewesen. Habe ich noch in Erinnerung gehabt. Und dann war das vielleicht 1960 rum oder 61 rum. Und dann hat mir der Mesner Pirzer gesagt, ja, ich habe ihn angehaut, den Herrn Pfarrer Höcht, dass ich mal eine Gehaltserhöhung kriege. Und da hat er gesagt, wir brauchen neue Glocken, kann ich Ihnen keine Gehaltserhöhung geben. Und dann hat der arme Pirzer sich zurückgezogen und hat nichts mehr gesagt. Obwohl er ja ganz wenig verdient hat, auch im Verhältnis zur damaligen Zeit. Und dann sind tatsächlich neue Glocken dann angeschafft worden, weil die Misstönigen nichts taugt haben. Das war also Tschüss-Moll, wenn man sagt, oder Schiss-Moll.
Und auch bei einer anderen Renovierung, nämlich bei der Kreuzrenovierung am Turm, hast du ja mal oben in diese oberste Zwiebel reingeschaut von unserer Kirche.
Ja, also da habe ich meine 15-jährige große Tochter mitgenommen und meinen betagten Vater. Und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal rauf und schauen mal, was die da machen. Und das war also eine Artistenfamilie, die Zampelli und die geheißen. Das waren die Italiener, die sind schon 1850, glaube ich, eingewandert. Und der Urvater von denen, der soll immer, wenn er ein Kirchenkreuz oder irgend sowas aufgebaut hat, einen Handstand gleich gemacht und drum. Und da haben wir also da heute nicht mehr vorstellbar so eine Leiter von außen da angelegt und haben also dann nach außen von der Laterne, sagt man da oben, zu der Laterne hin, haben die Leute dann angelegt und haben also das Kreuz da abmontiert, weil das Kreuz ist befestigt gewesen an einem billigen Fichtenbalken und es hätte ein anderes auch können, aber die Kirche hat ja kein Geld gehabt zu der damaligen Zeit, ein Eichenbalken hätte ausgehalten. Mhm. Aber dann ist der Fichtenbalken ist abgefault und das Kreuz ist schief gehängt. Und dann haben sie also dieses Kreuz erneuern müssen und da ist er vergoldet worden. Und der Bartmann, der Richard Bartmann, unter den seiner Zeit ist es gewesen. Und meine Tochter, die war damals recht schwindelfrei, die wollte also dann da außen um und auch noch raussteigen. Wir sind ja von innen her durch die Laternen schon rausgestiegen. Mhm. Ist ja das schon was gewesen. Aber meine Tochter, halt unvorstellbar. Und da draußen haben wir einen Apfelbaum, da sind meine Töchter aufgestiegen, ohne wie Katzen sind aufgestiegen. Und heute draußen sind nicht einmal mehr 3 Stufen rauf. Und so war das.
Mhm. Übrigens, weil wir gerade beim Turm sind und ich vorhin erzählt habe, der Otto hilft, dass unsere Kirche nicht auseinanderfällt. Da war einmal eine Sirene drum und die ist dann irgendwann weggebaut worden. Aber das ist nicht recht fachmännisch gemacht gewesen. Und dann hat der Otto da nachgeholfen.
Ja, da müssen wir nur mal was machen, weil es regnet oben rein. Das Blech ist beschädigt. Mhm. Und das war ja zum Kalten Krieg. Also da ist die Sirene gewesen und ich glaube, dass die eines Tages wieder eine Erfe bauen.
Ja. Hoffen wir mal nicht, dass wir es brauchen.
Hoffen wir mal nicht, dass wir es brauchen, ja.
Ja, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, der Otto war in seinem früheren Leben ein Schmied. Ja. Ja, bevor er dann in den Justizvollzugsanstalt Dienst gegangen ist.
Richtig. Und da habe ich ein bisschen Ahnung von Material, also von Metallsachen von Kupfer vor allem auch, weil mit Kupfer haben wir auch viel gearbeitet. Kupfer und Eisen vertragen sich nicht, ist auch manchmal nicht beachtet worden. Und dann gibt es Oxidation und schon. Und das Gestell, was ich gebaut habe, das war ja aus Eisen und ist auf Kupfer gestanden. Und da hat es Oxidationsschäden gegeben und gibt es jetzt noch.
Jetzt waren wir ganz viel in der Vergangenheit. Gibt es irgendwas aus der näheren Vergangenheit, wo du sagst, das ist nur eine Geschichte, die war noch zum Verzählen, die müsste noch irgendwie für die Nachwelt aufkommen werden da in unserem Podcast?
Ja, also es war eine Vorbereitung fürs Pfarrfest und die Vorabmesse zum Pfarrfest. Und dann hat sich eine Taube verirrt in der Kirche. Und die Taube, die hat also den Pfarrer Bruno Todt gestört. Es ist ja klar, es wäre keine Andacht aufgekommen. Jeder hätte also danach der Daumen noch geschaut und der über ihn der hin und her plaudert war. Es ist auch schon mit der Katze ein Problem gewesen einmal. Und die Katze ist halt, haben dann auch die Leute gelächelt, wenn sie auf einmal im Mittelgang vorgegangen ist und dann wieder zurück und irgendwo in der Bank rein. Aber die Taube war natürlich schon was Größeres. Also dann haben wir einen Kaplan Gill gehabt, der ist auf die Jagd gegangen, hat Jagdgewehre gehabt und dann haben wir gesagt, er soll die Taube unterschießen. Dann hat er gesagt, kann er nicht, weil er hat ein Schrottgewehr, wenn er da schießt, ist alles hin in der Kirche. und der Hüpfner Wasl, Gott hab ihn selig, der hat also so ein Flohwerkgewehr gehabt. Er hat es dann geholt und dann ist in der Kirche geschossen worden, also kurz bevor also die Kirche überhaupt angegangen ist, also die Abendmesse. Aber er hat dann nicht getroffen. Und einmal sogar am Hochaltar bei irgendeinem so einen Engel da auf der Schulter gehockt oder auf dem Flügel gehockt, da hat er da hingeschossen. Und auch, gut, dass er Kleinkaliber gewesen ist, dass nicht so aufgeflogen ist, aber Kugel wird schon irgendwo aufeinander stecken. Und dann ist also nichts gewesen. Und die Dame, die ist also immer nur umeinander geflogen. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal das Gewehr her. Und dann bin ich auf die Empore aufgegangen und dann ist die Taube oben an so einem Sims von einer Säule, also so
die, die ganz oben sind, ja, genau, bei unseren Kirchensäulen.
Da ist der geguckt. Und dann habe ich die aufgeschossen, hat aber nicht ganz so getroffen, weil ja, das Gewehr hat auch wegen ums Eck geschossen. Das war ein so alter Grubel. Und dann hat die Tauben untergeschmiert und hat an der Wand nur so einen blöden Blutstreifen hinterlassen. Und der alte Lorenz, wie hat er geheißen, der Türmann Lorenz, der hat dann gefangen und hat einen kleinen Schädel untergerissen. Und der, was quer geholt hat, hat dann festgestellt, anhand der Nummer, dass er den Daumen erst gekauft gehabt hat. Er hat den gekauft gehabt und hat das quer gebracht zum Erschießen. Und wenn er das gewusst hätte, hätte er wahrscheinlich sein quer nicht gefallen. Der hätte gemeint, dass man vielleicht das anfangen können kann.
Stimmt, der Hüpfner Bastel hat Daumen gehabt.
Er hat Daumen gehabt, ja.
Ja, so geht es manchmal. Aber habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass in unserer Kirche schon geschossen worden ist. Schon,
ja, da ist.
Wahrscheinlich auch nicht in jeder Kirche, wo das passiert.
Das ist nicht in jeder Kirche, nein. Drunten in Ziegenhof, da haben sie also in die Maria, glaube ich, reingeschossen. Aber das war im 30-jährigen Krieg und nicht, nicht so. In der Dreifaltigkeitskirche. Also in der neueren Zeit halt.
Was du noch gesagt hast, das fällt mir jetzt ein, jetzt machen wir nochmal einen Zeitsprung zurück. Weil wir gerade vorhin schon bei den Unterschieden waren zu heute, die Beerdigungen haben damals auch ein wenig anders ausgeschaut als wie heute.
Richtig. Und gut, dass du sagst, also die Beerdigungen, die waren, hat es drei Klassen gegeben, drei Klassen. Und mein Großvater ist 1953 eingeräumt worden und die Tante Bertha, also mein Vater, seine ledige Schwester, der hat also unbedingt angeben wollen und hat einen teuren Eichensarg bestellt. Und das, damals waren auch die Finanzmittel da und kriege ich auch nicht allzu hoch. Aber sie hat also vergessen, dass das sagt, die mittlere Beerdigung von mir aus, nicht die ganz einfache. Und dann ist also der spätere Pfarrer Ostertag, der war also dann der Begräbnispfarrer und der ist dann mit einem so einem Choriker ist er gekommen und mit mir nicht. Gell. Und dann haben alle Leute geschaut. Ja, die Hölle haben scheinbar kein Geld, dass sie eine andere Beerdigung leisten. Meine Mutter hat sich wahnsinnig geärgert. Gott sei Dank gibt es also diese drei Einteilungen nicht mehr. Das Allerhöchste war levitiertes Requiem. Wo also drei Priester gewesen sind, nicht in Konzelebration, sondern levitiert. Ich kann also die Übersetzung nicht, was levitiert eigentlich heißt.
Ich auch nicht.
Also einer hat einen Diakon gemacht, und obwohl er Priester gewesen ist, hat er also die Schärpe schräg tragen müssen. Mhm. Und dann haben sie auch immer ihr Pirett gehabt und dann sind, wenn also die Feierlichkeiten gewesen sind, zum Credo oder zum Gloria, dann sind sie auf der Seite gesessen. Und dann haben sie immer ständig, nicht ständig, sondern bei gewissen Abschnitten haben sie also ihr Pirett runtergemacht und dann haben sie es wieder aufgehockt. Runter und wieder aufgehockt. Gell. Das war auch ein seltsames Zeremoniell.
Ja, aber man sieht einmal, was damals Geld in der Kirche tatsächlich noch bewegt hat, gell? Dann hast du die bessere oder die schlechtere,
richtig,
Beerdigung
gekriegt. Und dann, ja, und dann wurde es ja so, da hat es die Beerdigungen für die Besseren gegeben und die Beerdigungen für die weniger betuchten, man mal so.
Kann man sich halt auch nicht mehr wirklich vorstellen.
Nicht mehr vorstellen, nein, nein. Und so war es. Und das Leichenhaus, da war natürlich auch immer aufgebaut, gell. Mhm. Also es war ganz, ganz wenig, dass die Särge zu waren, sondern drunten im Leichenhaus sind die Leichen aufgebaut gewesen. Da haben sie extra dazu ein wenig hergerichtet und ein wenig hydrapiert, dass sie nicht so hässlich ausgeschaut haben. Gell.
Ja, ich weiß noch, als Kind sind die Särge noch drin gestanden, aber ja, nicht mehr offen. Wie ich noch ein Kind war, sind die Särge drin gestanden.
Da sind die Särge drin gestanden, aber nicht mehr aufgebaut.
Nicht mehr offen, ganz ja, genau, ja.
Und das Problem war ja dann, weil ja die Kühlmöglichkeit im Sommer nicht war und dass dann Übergänge sind, hat man da gesagt. Mhm. Übergänge. Wenn du dann hinter einen Sarg nachgegangen bist, da hast du gemeint, ja, du haltst das nicht mehr aus. So hat es gerochen und teilweise ist das Leichenwasser rausgelaufen. Das war's ja. Und mir hat also ein alter Kollege, der in Bayern drunten gewesen ist, der hat gesagt, die haben, die Betweiber hat es da gegeben früher und die haben da oben noch gebetet und Kerzen brennt und eine Hitze gewesen und dann das Ganze ein Stinker angefangen. Unvorstellbar. Heutzutage. Aber so war das halt. Und dann, wir sind ja als Kinder oft aus Neugier untergegangen. Da ist ein Bauer und ein Bulldog reingekommen und den haben sie sogar aufgebaut und haben seinen ganzen Kopf eingewickelt. Da hat sogar noch das Blut ein wenig durchsickert sehen. Gell. Also jetzt hat das Blut ein wenig durchgeschaut. Hat man einfach damals gemacht. Und da hat man, ja, Datenschutz hat es da nicht gegeben oder sowas. Gell. Einfach hergerichtet worden.
Ja, es war ja grundsätzlich früher anders. Es sind ja die ganze Familie auch zusammengerufen worden, wenn es in der Familie verstorben ist und haben da teilweise gewartet, bis es verstorben ist oder dann, ja, zumindest auch die Totenwache danach gehalten.
Ja, die haben auch gebetet und haben die Totenwache gehalten.
Ja, also es ist ja ein anderer Umgang einfach damit gewesen.
Ja, das ist ein anderer Umgang damit gewesen. Und das war einfach anders, das kann man sich nicht vorstellen. Und weil ich Stift war, 14 Jahre als Lehrbau, da habe ich dann ins Leichenhaus um Asig müsst, St. Katharina, also nicht ins Dreifaltigkeit, da ist ein Schloss kaputt gewesen und da ist eine alte Frau aufgebaut worden gewesen und ich als 14-Jähriger, ich habe da an dem Schloss umeinander gemuxt, das hat er mir vorher gezeigt, mein Meister, wie das geht und dann habe ich mir da eben geschaut, weil ich gemeint habe, ja, die Dame, die würde mir jetzt gleich herlaufen.
Ich weiß noch eine lustige Geschichte von dir in der Pfarrei, also ich weiß wahrscheinlich viele, ich sag mal, wir sind ja wirklich auch schon lang gemeinsam in der Pfarrei unterwegs gewesen. Wir haben, ich weiß noch, da war ich nur ein kleiner Bau, da war das Pfarrfest da drüben im Jordangarten.
Ja, richtig.
Da sind wir schon miteinander gestanden und haben die Biergregeln
gewaschen. Ja, wir zwei Jahre und dein Bruder auch.
Da. Genau, da haben wir das schon gemacht. Also ich habe in der Zeit viele lustige Anekdoten, die man mit dir erlebt hat. Und eine ist mir aber auch immer im Kopf geblieben. Das war einmal eine Gemeindereferentin, die du im Auto mitgenommen hast und wie es dann geheißen hat, jetzt wird losgefahren, hast du sie ganz charmant gebeten einzusteigen mit deinem liebevollen Charme und hast gesagt, schwing dein Kadaver ein ins Auto. Also das ist das, was ich gesagt habe, so diese liebevolle,
ja, ja,
Oberpfälzer Direktheit, die du hast. Ja. aber ist dir das auch irgendwann einmal, sagen wir, hat dir das jemand krumm genommen in der Zeit? Oder wie war das auch, wenn ich jetzt den Begriff wieder nehmen darf, im Zuchthaus, hat man das da vielleicht auch gebraucht, diese Direktheit, um da zu bestehen?
Ja, manchmal eigentlich schon, aber ich habe einen seltsamen Rekord gehabt. Also ich habe über 200 Dienstaufsichtsbeschwerden gehabt. Beleidigung im Amt, Körperverletzung im Amt, Sachbeschädigung im Amt. Da ist aber nichts rausgekommen und über die Staatsanwaltschaft ist es oft gegangen und das war also ein Krampf. Aber ich habe halt einfach meine direkte Art und Weise ist mir in manchen Dingen nicht so gut bekommen, zum Beispiel bei der Beförderung.
Ja, aber ich habe auch immer erlebt, dass das einfach, wie gesagt, diese ehrliche Art, die du immer hattest, durchaus auch gut angekommen ist, weil die Leute immer gewusst haben, woran sie sind. Und wie gesagt, den Otto kennt ja jeder in der Pfarrei. Und umso schöner ist es, dass ich tatsächlich dich auch interviewen durfte und deine Geschichten hier auch für die Pfarrei verewigen durfte in unserem Podcast. Jetzt kommen wir auch schon Richtung Ende von unserem Interview. Ich sage schon mal vielen Dank bis hierher. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest? Sei es auch als Wunsch für die Pfarrei, für die Zukunft. Wo siehst du die Pfarrei oder was wünschst du der Pfarrei für die nächsten 100 Jahre?
Ja, ob das nur 100 Jahre werden, da bin ich also ein wenig pessimistisch, das muss ich also ehrlich sagen, weil wir haben also auch zu wenig Kinder. Und da war da sind die Kleinen nichts mehr, außer es kommt einmal irgendeine Katastrophe oder ein Teiterer von oben. Und unsere Pfarrei, die liegt mir also sehr am Herzen, muss ich echt sagen. Obwohl meine Großmutter, die zur Pfarrei Dreifaltigkeit gehört hat, weil das einer von der Stadt Asserzong damals, der ist niemals in die Dreifaltigkeitskirche gegangen, weil ihr der zu nüchtern und zu modern war. Und die Martinskirche, das war ihr Refugium und ihre Kirche.
Na gut, ja. Die zwei Häuser sind natürlich nicht vergleichbar.
Das sind nicht vergleichbar.
Mit 600 Jahre Geschichte und mit 100 Jahre Geschichte. Gell? Beziehungsweise der Bau ist ja nicht einmal 100 Jahre alt, weil nur die Pfarrei ist ja jetzt 100 Jahre alt.
Ja, die Pfarrei ist jetzt 100 Jahre.
Dann sage ich herzlichen Dank, wünsche dir alles Gute weiterhin. Und sag auch unseren Zuhörern einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoff, es hat euch gefallen. Und hört auch gerne die anderen Folgen unserer Podcasts an. Sagt es gerne weiter. Und dann bis bald.